Ja, wir sind erlöst. Halleluja. Grund zur Freude. Und ja, wir wissen, er ist der, der uns teuer erkauft ist, hat. Und wir dürfen uns freuen in ihm. Und ja, da wo die Freude noch nicht durchgedrungen ist, da wird sie noch durchdringen. Amen. Amen. Wenigstens diese Hoffnung, die bestehen bleibt, auch für den, der in Trübsalen, Schwierigkeiten ist, dass er weiß, der Herr kommt, großer Macht und Herrlichkeit. Und ja, das erfüllt unser Herz mit Zuversicht, mit Freude. Ja, Halleluja, wir sind erlöst. Wir wissen, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn und ich habe ja schon zweimal darüber gesprochen. Im ersten Teil ging es darum, um Totenauferstehung im Alltag, auch im Alltag, was das bedeutet, mit ihm zu sterben. Wie Paulus sagt, ich sterbe täglich. Und ich lebe auch täglich in ihm, in seiner Kraft, Halleluja. Und der zweite Teil, Gemeinschaft mit dem Sohn, ging es um praktische Auswirkungen ihrer Vielseitigkeit, wo sich das überall äußert, diese Gemeinschaft. Also es ist wirklich lohnenswert, sich das in seiner ganzen Breite zu betrachten und zu verstehen, weil es ermutigt und es ist, ja, man fängt an, immer mehr zu begreifen, wie Gott wirkt und wie er handelt. Heute möchte ich einen dritten Teil bringen, Gemeinschaft mit dem Sohn. Und es geht heute um das Zeugnis Jesu, welcher der Geist der Weissagung ist, wie es in Offenbarung 19, Vers 10 heißt. Darum soll es gehen. Was bedeutet das? Das Zeugnis Jesu. Dass der Geist der Weissagung ist. Wir lesen mal diese Verse. Das sind zwei Verse. Den Offenbarung 19, Vers 10. Oder der eine Vers, ja. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, siehe dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ja, ich möchte das einfach mal in den Raum stellen und ich denke, wir werden noch das tiefer beleuchten, was das bedeutet, das Zeugnis Jesu mit dem Geist der Weissagung. Behalten wir das einfach mal im Hintergrund. Zuvor, ich war mit Tabera spazieren, ein Spaziergang. Und dann kamen wir an einem Pflaumenbaum vorbei, der umschlungen war von einer Efeuranke, die sich an ihn geklammert hat. Und sofort kam mir der Gedanke und das Bild, weil er sich an mich klammerte, will ich ihn eben erretten, ne? Wie es im Psalm heißt. Den können wir mal lesen. Psalm 91, 14. Da steht, ich lese den ganzen Vers. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, Vers 15, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien, zu Ehre bringen. Jetzt können wir mal dieses Bild vielleicht nochmal von dem Baum. Das müsste da drin sein. Ich glaube, ich auf der Vorderseite. Wenn du das mal draufwerfen kannst. Ja, okay. Also das sieht man, wie dieses Efeuranke sich so schön um diesen Baum klammert und festhängt, ja. Und mich hat es einfach beeindruckt. Ich dachte, ja, genau so. So ist es. So klammere ich mich an meinen Herrn. Wenn mir die Gedanken schwinden, wenn ich irgendwie des Nachts aufwache und irgendwelche Gedanken kommen, die mich erschrecken oder irgendwas oder irgendwelche böse Geister, dann weiß ich, ich bin geklammert an meinen Herrn. Ich bin fest an ihm und mich kann nichts losreißen. Ja. Es gibt ja viele schöne Bilder, ja, wie zum Beispiel auch Paulus sagt mit dem Ölbaum, wir sind eingepropft, wir sind des Saftes des Ölbaums teilhaftig. Ja. Oder Jesus selbst sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Ja. Und den Saft des Weinstocks, den wir kriegen. Aber auch das ist ein Bild, wie es im Psalm heißt, dass wir uns klammern an ihn, ja, dass wir fest sind, eng zusammen. Und sofort musste ich auch an Johannes denken, der am Abend mal zur Brust Jesu lag. Ich glaube, er war auch so ein Typ, der sich überall, wo er konnte, dranhängte an Jesus, ja, und festhielt. Und was für Offenbarungen hat Jesus ihm gegeben? Was für Einsichten, wenn wir die drei Johannesbriefe lesen, wenn wir die Offenbarung lesen. Gewaltig, ja. Wie alt er wurde, dass er selbst noch in Gefangenschaft auf Patmos durchgehalten hat, um diese Offenbarung zu empfangen, ja. Ich glaube nicht, dass er ein leichtes Leben gehabt hat. Ich glaube nicht, dass es ein Zuckerlecken war. Es war mit Sicherheit Stress. Es war Leiden für Christus, ja. Aber er wurde auch gesegnet. Er durfte in das gesamte Weltgeschehen bis 1000 Jahre nach Christus schauen, ja, was geschehen wird. Ich bin fasziniert, wenn ich die Offenbarung lese. Ich bin fasziniert, wenn ich Hesekiel lese. Ich bin fasziniert, wenn ich Jesaja lese. Wenn ich sehe, dass da von Gog und Magog, im Lande Magog, dem Fürst von Mesich und Tubal und, ja, wie heißt der dritte noch? Also, das, wenn man bedenkt, dass er das alles geschaut hat, ja, wenn er diese Einsichten bekam, zu wissen, wann der Herr kommt, wie er kommt, was danach sein wird, was 1000 Jahre lang sein wird in diesem 1000-jährigen Reich, was danach kommen wird. Es ist gewaltig. Es ist bis hin zu dem neuen Jerusalem, bis hin zu dieser neuen Welt, auf die das neue Jerusalem kommt, ja. Es ist erstaunlich, ja. Es ist so erstaunlich. Und noch erstaunlicher ist, dass wir es glauben können. Ja, das geht doch einem normalen Menschen nicht in den Kopf rein, ja, wie man sowas glauben kann, ja. Es ist ja schon, an Jesus könnte man vielleicht glauben, dass er ein guter Sozialarbeiter war, aber beim Sohn Gottes hört es auf, ja. Da hört es auf. Und der Geist macht es möglich. Der Geist der Weissagung. Der Geist des Zeugnis von Jesus. Ja. Bei ihm ist Offenbarung, Weisheit, Einsicht, Verständnis und Erkenntnis. Es ist wichtig, ganz nah bei ihm zu sein. So verwurzelt, so verbunden in ihm. Und das ist möglich durch seinen Geist. Und sein Geist ist es, der uns nicht nur die Weissagungen gibt, sondern der uns auch die Weissagungen verstehen lässt. Ohne ihn würden wir keine Weissagung verstehen. Ohne ihn würden wir das Wort überhaupt nicht verstehen. Du kannst nicht das Zeugnis Jesu haben ohne den Geist der Weissagung. Der Geist sagt, wer Jesus ist. Der Geist bezeugt ihn. Durch ihn weißt du, wie du ihn umklammern sollst. Er bezeugt, was war, was ist und was sein wird. Ohne ihn haben wir nichts, auch nicht das Zeugnis Jesu. Und wir werden durch ihn gelehrt. Wir lesen mal 1. Korinther 2, Vers 10. Da steht: Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch. Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. Ja, beachte, solche, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. Indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Und das ist dieses Wunder, was Gott gewirkt hat in Christus. Dass wir den Sinn des Christus bekommen. Ist das nicht wunderbar? Wir haben den Sinn des Christus. Wir haben die Gesinnung des Christus. Wir haben die Erkenntnis des Christus. Wir haben den Geist der Weissagung. Wir haben den Geist des Zeugnisses. Das zeugt von dem Christus, von dem Wort Gottes und von dem Ewigen. Das ist Herrlichkeit. Und es ist so wichtig, sich im Geist zu bewegen. Denn es besteht auch die Möglichkeit, es zu unterlassen, ja? Aber allein durch ihn können wir der Lust und Laune der fleischlichen Gesinnung widerstehen. Nur durch ihn können wir allem Bösen widerstehen. Wie es heißt, widersteht dem Bösen, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ja. Bewegen wir uns im Geist, haben wir Gemeinschaft mit dem Sohn Jesus und haben auch das Zeugnis von ihm. Dass wie er den Vater liebt, auch wir den Vater lieben. Dass wir sein Wort und Wille lieben. Dass wir die Brüder und Schwestern lieben, wie Johannes schreibt. So wichtig, ja. Das ist ein Zeugnis. Das kann man eigentlich wirklich nur im Geist, ja. Da geht es nicht um, wie sieht der andere aus, was kann der andere oder was weiß der andere, sondern der Geist liebt den Geist, den einen Geist, der in ihm ist, der in uns ist. Ja. Es ist von einer, ja, ein Glaube, eine Taufe, ein Geist und es gehört zusammen. dass wir uns nach ihm sehnen und allem, was aus ihm kommt. Sein Geist hilft uns in der Fürbitte und im Segnen, wie wir es von Glenn Chapman gehört haben, in wunderbarer Weise. Ja. Und wo wir uns auch selber wieder entdecken konnten. Und wenn wir in ihm leben, dann kann er uns auch vorbereiten auf das, was kommt. Und das ist wunderbar, vorbereitet zu sein, nicht überrascht zu werden, ja? Nicht mit weggerissen werden in Finsternis und Unverstand und Verwirrung, was ja schon eigentlich ein Gericht ist, verwirrt zu sein und ja, verloren zu sein, keine Hoffnung zu haben, kein Frieden, keine Gerechtigkeit, keine Rechtfertigung, keine Erlösung. Ja. Vorbereitet zu sein. Denn ich denke, wir stehen vor dem größten Ereignis der Weltgeschichte. Was ist das größte Ereignis der Weltgeschichte? Amen. Wenn Jesus wiederkommt, genau. Wenn er kommt, das ist, glaube ich, das Größte, was geschehen kann. Die ganze Erde wird erschüttert werden, lesen wir. Es bleibt nichts, wie es war. Alles wird verwandelt werden, alles wird erschüttert werden. Und nur das Unerschütterliche bleibt bestehen, ja. Die Verführungen und Gottlosigkeit werden zuvor überhand nehmen. Ja. Wir merken, wie sich die ganze Sache steigert, bis ins fast Unermessliche. Und dazu lass uns einfach mal 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12 lesen. Ist ja auch wichtig zu wissen, was da kommen wird. Und wie wir es überwinden können. So, jetzt bin ich gerade hier verrutscht. Ja. So, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denn ihr denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam, ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. In dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung und Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit sie alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wir sehen, dass das Gericht also da schon angefangen hat, ja. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und so steigert sich die ganze Sache und schaukelt sich auch hoch bis zu, ja, indem sich der Sohn des Verderbens selbst zu Gott erklärt, zu Gott dieser Welt, und die Menschen, die da noch bleiben, die quasi sich auf ihn verlassen haben oder eins geworden sind mit ihm, in völlige Zerstörung kommen. Denn genauso wie wir mit dem Sohn Gottes verbunden sind, so hat auch der Sohn des Verderbens seine Verbündeten, die mit ihm verwurzelt sind, die mit ihm zusammengehen. Menschen, die rebelliert haben gegen Gott, die sein Liebesangebot nicht angenommen haben, die egoistisch, gewinnsüchtig, eigenwillig, hochmütig, prahlerisch, arrogant Gott getrotzt haben, sich dem Schöpfer nicht unterworfen haben. Was sollte anderes übrig bleiben für ihn, für sie? Ja. Und da sehen wir die andere Richtung, wo es hinführt. Wenn man Gott verlässt, wenn man ja, diese Gnade verachtet, die er eigentlich angeboten hat, allen Menschen, jedem Menschen. Ja. Dieses Evangelium wird gepredigt auf der ganzen Welt, wird bezeugt überall. Lasst euch versöhnen mit Gott, heißt es. Ja. Das ist unsere Berufung auch. Deswegen haben wir den Geist des Christus. Er hat ja den Namen Selbstretter, um diese Versöhnung nochmal auszusprechen, um zu sagen, kommt, lasst euch versöhnen mit ihm und alles wird gut. Alles ist super. Und tja, wir haben so viele Beispiele in dieser Welt auch. Ein Mensch, der nicht auf Weisung hört, auf Gesetze, andere tötet, gleichgültig ist, brutal, was bleibt ihm übrig? Ja, er verliert selbst sein Leben. Ja, aber ich finde es gut und schön, dass wir diesen Geist der Weissagung, das Zeugnis Jesu bekommen haben und dass wir die Kraft haben, wirklich das Böse zu überwinden, dass wir wirklich aufstehen können, dass wir zuversichtlich sind, dass wir nicht im Ungewissen gelassen wurden. Wir haben die Schrift, wir können verstehen, was da steht. Wir wissen, was geschehen wird, warum es geschehen wird. Und wenn du Fragen hast, ich sage dir, lies die Bibel, lies das Wort. Es ist so erstaunlich, ja, wie sich die Dinge ergänzen und decken und widerspiegeln aneinander und bezeugen von dem, was sein Wille ist und was er tun will und was er tun wird. Ja. Und es ist gut, was er tut. Alles, was er tut, ist gut. Und ich freue mich daran, weil ja, auch selbst über die Dinge, die ich noch nicht verstehe, weil ich weiß, ich werde sie noch verstehen und ich werde nur staunen, ja, staunen über das, was er vollbringt. Und noch mehr, wenn er kommt eben. Ne? Paulus spricht von einem, der im dritten Himmel entrückt war und Unaussprechliches gehört hat, was man mit Menschenworten gar nicht sagen kann. Aber es ist so eine gewaltige Herrlichkeit, man findet gar keine Worte dafür. Man kann nur noch dastehen und staunen, staunen, staunen über Reinheit, Klarheit, Sauberkeit, Edelstem aller Edelsten, Das Feinste hier auf dieser Erde ist nicht zu vergleichen mit dem, was bei ihm ist. Ja. Wenn Hesekiel ihn beschreibt, wie er einherfährt auf seinem Thron mit seinen vier Cherubimen auf diesem kristallenen Himmel, wo der Thron steht, und das ist etwas unbeschreiblich. Wir können es uns nicht vorstellen. Räder voller Augen und Feuer. Engel voller Augen, Flügel voller Augen, die in alle Richtungen schauen. In alle Richtungen. Die wachen über den Thron und über Gott. Und von Gott heißt es, er fährt dahin auf seinen Cherub, auf seinem Thron. Schneller wie Lichtgeschwindigkeit durch das All, bis ans Ende des Alls. Es ist sein Raum, vielleicht sogar nur sein Vorraum, ja. Aber für uns unermesslich. Wir sprechen von Milliarden Lichtjahren. Und es beeindruckt mich einfach zu sehen, Gott ist Geist und Gott beherrscht alle Materie und alles, und ihn sollten wir nicht ehren, ja. Von ihm sollten wir nicht zeugen, wenn sein Geist in uns kommt. Von ihm sollten wir nicht reden. Halleluja. Und ich denke, das wird uns begleiten. Und dieses tiefe Bewusstsein, auch in dieser Zeit, auch von dem, was noch kommen soll, auch in Verfolgung, auch in Leid, auch in Schmerz, dass wir wissen, ja, wir achten es für nichts der zukünftigen Herrlichkeit, die uns gegeben ist, mit ihm, mit dem Sohn, Gemeinschaft zu haben. Und deswegen zeugen wir davon, deswegen reden wir davon, deswegen sind wir durchgeistet, ja. Deswegen finden wir Freimut. Und ich habe heute Morgen so den Eindruck, ich sage das ganz offen, ehrlich, es fehlt noch einiges an Offenbarung und Erkenntnis, dass uns nichts mehr auf den Stühlen hält, dass wir platzen vor Freude, dass wir seine Herrlichkeit auch jetzt schon sehen, ja. Dass wir aufstehen und ja, uns nicht mehr schämen um des Namens unseres Herrn. Weil wir werden beschämt sein, wenn wir seine Herrlichkeit sehen. Wenn wir sagen, und wir haben den Mund nicht aufgekriegt, ja. Und jetzt stehen wir da. Was waren wir doof? Was waren wir blöd? Was waren wir kleingläubig? Was waren wir ängstlich? Was waren wir so unvernünftig? Warum haben wir die Zeit nicht so noch mehr ausgekauft, ja? Es gibt so viele, ich habe schon gehört, ich kannte einen Bruder, der im Hospiz gearbeitet hat. Und ich weiß von anderen, viele am Ende ihres Lebens, und eine Studie hat es auch belegt, sagen, Mensch, allein schon im Natürlichen, ja, ich rede jetzt gar nicht von Christen, allein schon im Natürlichen, ich hätte mehr wagen sollen. Ich hätte mehr tun können. Oder ich musste an den Film Schindlers Liste denken, wo ihn die Juden gedankt haben am Ende und er Tränen gekriegt hat und gesagt hat, ich hätte mehr retten können. Ja. Und ich glaube, das soll uns bewegen, ja. Wir hätten mehr tun können. Aus Liebe, nicht weil wir es müssen, sondern ich denke, es ist ein Moment, wo man die Liebe Gottes begreift, ja, wo man einfach sieht, boah, das ist das Höchste, was man haben kann, diese Liebe. Gott ist Liebe, ja. Natürlich, was nicht aus Liebe ist, taugt nichts, taugt überhaupt nichts. Aber wenn es aus Liebe ist, dann ist es das Kostbarste. Und allzu hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf das wir gerettet werden. Also ich glaube, Das ist der Geist der Weissagung, der Geist der Offenbarung der Liebe Gottes. Und wir sollen diesem Geist Raum geben. Ja. Und wenn du heute Morgen darüber den Gott preisen kannst, preis dem Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Und wenn du nicht preisen kannst, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Probleme hast mit dem, was ich gerade gesagt habe, dann komm. Komm zu uns, ins Leitungsteam oder zu Geschwistern und bete und sag, ja, ich möchte diese Verwurzelung, ich möchte in diese Freiheit kommen. Ich merke, dass ich da Blockaden habe, ich merke, dass ich da nicht weiterkomme, dass ich immer wieder an demselben nage. Ja. Und es ist verheißen, dass wenn wir kämpfen, dass wenn wir beten, dass wir Sieg haben werden, dass wir erfüllt werden. Der Geist ist gekommen, um auch uns zu unterstützen, ja, um Kraft zu geben, um durchzuhalten, durchzubeten, durchzukämpfen. Und ich möchte da gerade auch noch die Stelle aus Epheser 6 lesen, 10 bis 9. Wir kennen sie alle, aber man kann sie gar nicht oft genug lesen, ja, diese Stelle. Ab 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganzen Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurige Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Also wir sehen, wie wichtig es ist, an ihm zu kleben, mit ihm verwurzelt zu sein, mit ihm eins zu sein, Tag und Nacht darüber nachzudenken. Das kann man nur aus Liebe. Das kann man nicht krampfhaft tun und sich einfach nur entscheiden, wie so ein Gesetz, das muss so sein. Nein, man muss es erkennen, man muss ihn lieben. Ihm sich ganz hingeben und dann erfährt man seine Liebe und dann ist es tatsächlich so, dass wir Freimütigkeit haben zum Gebet, dass wir Freude haben zum Gebet, dass wir den Plan Gottes sehen und dass wir durch den Geist die Ausdauer bekommen und auch immer wieder hineinschauen dürfen in das, was er wirkt, nämlich, dass es nicht nur Arbeit ist, dass es nicht nur Kampf ist, sondern dass auch schon Früchte trägt. Früchte, dass Veränderung stattfindet. An mir, an dem anderen, ja. Und dass ich glauben kann, dass der Glaube wächst, das Vertrauen wächst. Und dass ich stark werde, fest werde in ihm. Ja, ein wundervoller Text, ein wundervoller Text. Man kann ihn nicht oft genug lesen. Halleluja. Aber das soll reichen fürs Erste und für die restliche Zeit, für den restlichen Tag. Lass uns beten mit Freude. Überall, wo wir sind, überall den Herrn erkennen, draußen in der Natur, in Gesprächen, im Essen, überall dieses Bewusstsein, wir haben das Zeugnis Jesus, wir haben diesen Geist und wir müssen nicht mit langem Gesicht rumlaufen und wir müssen nicht hoffnungslos sein, denn er hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und alles, was wir brauchen, wird uns zufallen. Halleluja, das wirst du erleben. Amen.